So, meine lieben Zuhörer, ich sitze hier bei dem Herrn Martin in der Rebschule Martin. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Herr Martin, Sie betreiben eine Rebschule.
Ja.
Stellen Sie sich doch mal einfach kurz unseren Hörern vor.
Also, mein Name ist Ulrich Martin. Ich bin wohnhaft in Gundheim. Das ist in der Nähe von Worms, bei Westhofen, Flörsheim-Dahlsheim, einige Ortschaften, die vielleicht der ein oder andere Weinliebhaber schon kennt, von namhaften Winzern, betreibe dort eine Rebschule. Eine Rebschule, da wird nichts gelehrt, sondern eine Rebschule ist eine Baumschule nur für Weinreben. Das heißt, der Großteil meiner Kundschaft sind Winzer, die bei mir ihre Reben kaufen, wenn sie neue Weinberge pflanzen. Darüber hinaus haben wir noch ein Sortiment an Weinreben, was wir an Baumschulen verkaufen, wenn sie dann in einen Gartensender gehen oder irgendwo in ein Blumengeschäft und kaufen eine Weinrebe, könnte die auch aus unserem Haus stammen.
Wie kann ich mir denn das vorstellen grundsätzlich? Wir gehen mal ein paar Schritte zurück oder ganz am Anfang. Sie verkaufen Ihre Reben an einen Winzer. Ja. Wie ist denn der komplette Weg? Angefangen vom Samen bis hin vielleicht zum fertigen Wein im Glas.
Also den Samen geht's da nicht.
Ja.
Das ist also nicht so, wie man das sich teilweise vorstellt.
Also nicht das Tütchen aus dem Baumarkt.
Nein, das geht nicht. Es hat auch. Also wenn man das weiß, ja, weiß man auch, man könnte zum Beispiel die Weinreben nicht als Samen in irgendwelchen Samenbanken unterirdisch archivieren für die nächste Generation. Das geht nicht.
Ja.
Die Rebe lebt im Prinzip in der Natur,
ja,
und kann nur dort erhalten werden. Und das mal so am Anfang schon, ja, weil wir ja letztendlich über historische Rebsorten, über die Erhaltung von alten Rebsorten sprechen.
Genau, da kommen
das
wir noch
muss
gleich
aktiv
dazu
sein. Ja. So, aber was ist das? Eine Rebe wird vegetativ vermehrt. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Riesling.
Mhm.
Und damit immer der gleiche Stock Riesling in den Weinbergen wächst, kopiere ich den.
Mhm.
Und das ist im Rahmen einer vegetativen Vermehrung möglich. Das heißt, es wird veredelt.
Ja.
Wenn man Bäume veredelt, werden die Reben veredelt. Und somit kriegt der Winzer seinen Riesling, seinen Weißburgunder, seinen Spätburgunder, genauso wie er ihn haben will,
ja,
von mir sozusagen dupliziert. Wir sind wie so eine Kopiermaschine und setzt den wieder in seinen Weinberg.
Mhm.
Und diese Herstellung von einer Weinrebe dauert ein Jahr, ist eine einjährige Kultur.
Diese vegetative Vermehrung, bedeutet das, dass wenn ich jetzt hier Weinrebe jetzt einfach stehen lasse, kommt die im nächsten Winter einfach wieder, im nächsten Jahr kommt die dann einfach wieder?
Ja, ja.
Also die kommt schon Steckling, wieder,
ja. Also es war früher so, dass man diese Veredelung nicht brauchte, sondern man hat sogenannte Stecklingsvermehrung gemacht. Das weiß ein Gärtner ganz gut von seinen anderen Kulturen, die er vielleicht mal sich separat hochzieht. Dann nehmen sie ein Stück Holz, stecken es in den Boden,
ja,
zieht Wurzeln und die Knospe treibt aus, dann haben sie das dupliziert.
Mhm.
Ja, bei der Rebe war das früher über Jahrtausende in gleicher Weise stattgefunden. Wir können das jetzt nicht mehr machen. Das hat die Ursache, dass wir vor 200 Jahren einen Schädling eingeschleppt haben, und zwar die Reblaus. Und aufgrund dieses Schädlings können diese Weinreben nicht mehr mit ihren eigenen Wurzeln gedeihen in unseren Böden, sondern sie müssen veredelt werden. Sie brauchen ein anderes Holz als Unterlage, so nennt man das auch,
ja,
was dann wurzelt. Und oben die Knospe ist dann der Riesling, der Spätburgunder. Und dieses Veredeln, was man auch teilweise bei den Bäumen kennt, hat dann auch in der Rebvermehrung Einzug gefunden. Und ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine biologische Bekämpfungsmaßnahme gegen den Schädling der Reblaus. Also im Prinzip ist mein ganzer Beruf, den ich mache, eine biologische Bekämpfungsmaßnahme.
Mhm. Sie haben sich auf historische Rebsorten spezialisiert. Wie kam es denn dazu? Gab es da irgendeinen Punkt? Wie sind Sie an diesen Job gekommen, sozusagen?
Ja, also der Job ist generationenübergreifend.
Ja. Es
begann mit meinem Großvater, meinem Vater und jetzt durch mich wurde die Rebschule weitergeführt.
Ja.
Die Rebschule ist ein Bindeglied zwischen dem Züchter. Wenn man also eine neue Rebsorte züchtet,
ja,
braucht es den Rebfädler, der die Genetik dupliziert, in großen Mengen herstellen kann, damit ein Winzer tausende von Stöcken in seinen Weinberg pflanzen kann. Also wir sind das Bindeglied zwischen Rebenzüchtung und sozusagen dem Winzer.
Ja.
Und das hat dann zur Folge, dass ein Rebfädler diesen Weinbau, den Weinanbau, aber auch die Weine selbst aus einem anderen Blickwinkel sieht. Wir sind ein Vorhut.
Mhm.
Also wenn wir müssen die Trends ganz früh erkennen und entsprechend schon Jahre zuvor eine Vermehrung aufbauen, damit die Winzer dann auch zugreifen können, wenn da sich was abzeichnet. Das heißt also, diese Sensibilität der Betrachtung des Weinbaus hat dazu geführt, dass ich da aufgrund meines Berufes auf diese alte Sorten aufmerksam wurde. Und zwar war das verankert damals beim Andreas Jung, den ich dann kennenlernte. Der hat im Rahmen eines Forschungsprojektes eine Fülle von alten Rebsorten wiederentdeckt, die dem Weinbau und der Fachwelt gänzlich unbekannt sind, und schreibt jetzt über 20 Jahre sozusagen seine Wissenschaft in diesen Rebsorten und schreibt im Prinzip den Weinbau, die Geschichte des Weinbaus wieder neu.
Wie hat er die denn entdeckt? Wie entdeckt man denn eine neue Rebsorte? Ist die aus einem ich habe gestern so bei meiner Recherche ein bisschen gescherzt, dass wenn man so ein Buch aufklappt und da sind irgendwelche gepressten Blätter, dass er die so gefunden hat.
Ja, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Also es sind keine neuen Sorten, es sind alte Sorten, vergessene, aber jetzt wiederentdeckte Rebsorten. Ja. Die entdeckt man, wenn man ein weiteres Spezialwissen hat. Und zwar ist der Andreas Jung ein Ampelograph.
Ja.
Ein Ampelograph ist einer, wie ein Pomologe bei den Bäumen, der visuell eine Bonitur macht und über den Stock dann bestimmen kann, welche Rebsorte es sich dabei handelt.
Also einfach nur auf, dass man sich Rebe anguckt und weiß oder sieht, das ist diese jene Rebe, okay.
Ja, da gab es einen Zufall in einem Institut, Julius-Kühn-Institut oder Gallweiler Hof, wo der Andreas Jung früher beschäftigt war, wo man durch einen Zufall in einen Weinberg in Heidelberg gegangen ist, also der Andreas Jung mit 800 Stücke, wo da standen, und da waren 40 Rebsorten drin, die ihm nichts sagten,
die er nicht kannte. Waren die noch, ich sag mal, aktiv? Ja. Also im Sinne von, aber der hat kein Winzer jetzt irgendwie was gemacht, sondern
hat
man eine Ruine entdeckt vielleicht?
So, man kann sagen, es ist wie eine Ruine entdeckt. Es war so, dass der kommerzielle Weinbau war immer schon gesetzlich bevormundet. Das ist nun mal so. Wir dürfen nicht jede Rebsorte anpflanzen, sondern das ist reglementiert. Und da gab es einen Weinberg, der sozusagen mehr oder weniger in Privatbesitz war, und der war sozusagen außer im Blickfeld der Gesetze. Und der hat da halt irgendwie überlebt und wurde da gepflegt von einem privaten Mensch. Und in diesem Zufallsweinberg war so eine große Anzahl von Rebsorten, die der Andreas, obwohl er eigentlich spezialisiert war, weil er hat diese ganzen Rebensortimenten in den Instituten betreut, also er kennt Rebsorten, die der Winzer gar nicht kennt, und war plötzlich da gestanden und wusste nicht, was es ist. Und aus dem heraus wurde ein Forschungsprojekt gegründet, was Sie als Zuhörer im Prinzip über die Steuergelder auch bezahlt haben. Mhm. Und in diesem Rahmen hat der Herr Jung über 400.000 einzelne Rebstücke visuell bonitiert. Und aus diesem Fundus heraus ist diese Fülle von Rebsorten wiederentdeckt worden, die wir peu à peu hochvermehren.
Das klingt ein bisschen wie, muss ich an den Film, diesen Jurassic Park denken. Haben Sie den mal gesehen irgendwann mal? Wissen Sie, wie die Dinos reproduziert haben, indem sie das Blut aus einem Moskito im Bernstein gefangen quasi gemacht haben? So erinnert mich das ein bisschen dran, weil auf eine Art, weil irgendwo wurde ein vergessener Garten oder so entdeckt, der ja auch auf eine Art illegal war, vielleicht ein bisschen, weil wenn das alles schon so kommerzialisiert ist und man sagt, geduldet.
Ja.
Zumindest geduldet.
So unterm Schirm lief das Ganze.
Ja. Weil Sie gerade das Stichwort kommerzieller Weinbau oder dass vieles reglementiert wurde. Ich glaube, seit 7.000-8.000 Jahren gibt es Weinbau, so im Großen und Ganzen.
Glaubt die Mehrheit der Leute.
Also ich habe bei Wikipedia mal so ein bisschen quer gelesen. Jetzt ist halt natürlich für mich die Frage, wenn man jetzt so einen Wein hat aus einer historischen Rebe, trinkt man dann de facto Wein, wie er vor 6.200 Jahren, 500 Jahren war? Kann man das so sagen oder ist das zu allgemein?
Die Rebsorte an sich und mit dem, also jede Rebsorte hat ja schon einen eigenen Geschmackscharakter, und der ist über die Jahrtausende stabil. Also der verändert sich nicht. Mhm. Es wird natürlich über die Art der Vinifikation das etwas anders in den Mund gebracht. Da gibt es also neue Technik heute. Es wird also nicht identisch sein, so wie man das vor tausenden von Jahren gemacht hat. Aber die Trauben selbst sind genau die gleichen wie vor tausend Jahren. Also hat sich gar nichts verändert. Mhm. Jeder, der diesen Wein trinkt, also den Wein einer historischen Rebsorte, ist im Prinzip ein Archäologe der Geschmacksaromen.
Ja.
Er geht mit gedanklich da hinein und schmeckt was man vor tausenden von Jahren auch schmeckte, aber in Vergessenheit geriet. Ein kleiner Unterschied ist es, Wir haben heute den Sottenrheinweinanbau. Also Sie haben den Riesling und den Spätburgunderwein und den Chardonnaywein. Das ist eigentlich genau genommen nichts Historisches. Das machen wir erst seit 150, 200 Jahren.
Ja.
Also die Jahrtausende davor war es eigentlich gang und gäbe, dass ein Weinberg aus einer Fülle von Rebsorten bestand. Und das macht so extrem spannend. Die Weinsorten, diese Rebsorten standen nicht sottenrein in den alten Weinbergen, sondern sie waren durchmischt. Insofern war der Wein, der aus dem Weinberg entstand, eine Mischung der Rebsorten. Das können wir heute schwer nachvollziehen, welche genaue Mischungsverhältnisse da waren. Klammer auf, Mischsatz, Klammer zu. Das ist was Spezielles, was die Weinwelt kennt. Aber, und das ist diese Transformation, die wir machen. Wir sind nicht die Gestrigen und rückwärtsgewandt, sondern wir nehmen das Alte, nehmen es aber sortenrein jetzt in die Gegenwart, um zu erkennen, was zeichnet diese Rebsorte aus? Was ist diese geschmackliche Identität eigentlich? Da gehen wir im Prinzip Neuland. Das wusste Goethe nicht. Ja. Das wusste Jesus Christus nicht. Nee, Sie haben sehr wahrscheinlich den Wein von denen gehabt, aber nicht sottenrein. Und das ist das, was das Empirische ist und wo ich auch sage, wo das Archäologische drin sitzt. Das macht jeder, der heute so einen Wein trinkt, für sich selbst aus.
Weil ich gerade so die These hatte, dass man jetzt Wein trinkt, wie er vor 2000 Jahren war. Ich glaube, das ist auch mit den Umwelteinflüssen überhaupt gar nicht machbar. Das Wasser ist ja heute wahrscheinlich auch ein anderes aufgrund von unseren Umwelteinflüssen. Oder wird es damit nicht so mit also, reinspielen?
Lassen Sie mal.
Also ich meine, die Welt ist eine andere wie vor 2000 Jahren. Ne?
Naja,
also.
Diese Rebsorten sind 10.000, 12.000 Jahre alt.
Ja.
Ja. Das heißt also, das ist, und sie leben heute noch.
Ja.
Das heißt also, diese Rebsorten, die wir gefunden haben, sind von Mutter Natur selektiert. Nach dem Motto, nur die Harten kommen in den Garten, sind die übrig geblieben. Und sind vielleicht auch Sorten verloren gegangen, das können wir ja nicht wissen, weil sie sind ja weg. Aber die Sorten haben 10.000, 12.000 Jahre Klimaeinfluss, Anpassung überlebt.
Ja.
Sie haben einfach überlebt. Sie sind sozusagen sehr, sehr beständig und klimaerprobt, wie die Fachleute sagen. Also sie haben allein schon von der Seite her einen bestimmten Wert, weil das Klima selbst war schon kälter wie heute und es war schon wärmer wie heute. Das können wir auch an der Geschichte dieser Rebsorten anlesen. Also sie haben die Möglichkeit der Anpassung jetzt nicht als Rebstock, der da irgendwo steht, sondern der mit dem Rebstock arbeitet. Und das ist die zweite Linie. Die Winzer müssen wieder verstehen, um welche Rebsorten es sich da handelt, damit sie auch gezielt einsetzen können und dort anpflanzen, wo es gerade passt. Umgekehrt will ich mal sagen, man konzentriert sich heute auf 2, 3 Rebsorten. Das ist der Riesling, das sind die Pinots. Ja. Wenn wir nur noch 4 Rebsorten haben, ja, und diese Verarmung dieser Rebsorten findet weltweit statt, und wir haben die Klimaveränderungen, dann müssen die Winzer mit ihren 3 Rebsorten, die sie haben, dorthin wandern und den Weinbau betreiben, wo man das mit diesen 3 Rebsorten noch machen kann. Wenn sie aber Regionalität, wenn sie ihre Identität, ihre Wurzeln da haben, wo sie sich heute befinden, müssen sie den genetischen Horizont erweitern und mit der Klimaerwärmung wieder auf die Sorten zugreifen, die dann klimaangepasst bei ihnen am besten gedeihen.
Wie kam das denn eigentlich zustande? Ich glaube, da gibt es bei jeder Rebsorte eine eigene Geschichte, aber warum sind die eigentlich dann verschwunden? Sei es von der Bildfläche, wenn die schon so alt sind, warum wurden die verdrängt oder warum ist in die Vergessenheit geraten? Vielleicht wurden sie auch befallen von der Reblaus? Weil wenn die schon das ganze unsere ganzen Schabernack mit dem Klima mitmachen oder die Welt an sich, wie sie sich natürlich verändert, wieso sind die in Vergessenheit geraten? Gibt es da verschiedene Gründe?
Also in Vergessenheit gerieten diese Rebsorten, also jetzt aus
oder
dem
Historischen. Nicht im Fokus mehr, weil.
Nee, ich weiß, woraus Sie hinaus wollen. Aus dem historischen Horizont heraus sind sie erst uns vor kurzem verloren gegangen. Man hatte noch bis, sagen wir mal, Mitte 19. Jahrhundert den Weinanbau mit diesen Mischsätzen gepflegt, also wo die Sorten durcheinander standen. Und dann kam es aus weinbaulicher Sicht zu Veränderungen und parallel hatten wir die Probleme, diese Krisen, diese Mehltaukrisen und Reblauskrise. Das heißt, Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir Schädlinge eingeschleppt nach Europa, die Jahrmillionen hier nicht vorkamen. Und das hat dann zu verheerenden Schaden im europäischen Weinbau geführt. Wir sind also jetzt Mitte 19. Jahrhundert. Und da kann man jetzt sagen, in dem Moment war der Zeitpunkt, wo uns das peu à peu verloren ging. Dazu kamen zwei Weltkriege.
Ja.
Ja, dann, und man muss es nochmal, es gehört dazu, gerade auch bei uns, eine politische Gesinnung. Mhm. Ja, also die Sorten waren auch nicht arisch. Also uns sind in 200 Jahren die Kenntnisse um diese Sorten verloren gegangen, aber auch vielleicht, weil sie uns zuvor in ihrer Sortenreinheit nicht so bekannt waren, weil die mehr so ja. in den Mischsätzen bekannt waren. Ja, und heute ja. fokussieren wir den Weinbau mehr so auf sortenreine Weine und aus dieser Perspektive bekommen die wieder einen ganz anderen Fokus.
Ja, aber es ist auch irgendwo langweilig dann, ne? Wenn alles nur auf einer... Wenn ja. der nur sein Chardonnay und sein...
Ja. Also das muss man schon anerkennen. Also für jemand, der einsteigt, ist es vielleicht diese Vielfalt, die wir anbieten, kompliziert. Vielfalt ist immer kompliziert.
Ja.
Monotonie ist einfacher. Sonst ja. gäbe es keinen McDonald's und keinen Coca-Cola.
Ja,
ja, also man identifiziert sich mit einem Geschmack und greift wieder unbewusst danach, weil man es weiß. Wenn man über Vielfalt redet, geht man immer ein Risiko ein. Man kauft immer die Katze im Sack. Ja, man kann nie genau wissen, ob es wieder genauso schmeckt wie vorher, ob die Sorte einem schmeckt, wie auch immer. Aber es ist Leben. Es ist ja viel spannender.
Natürlich, auf jeden Fall. Ich habe hier einen Artikel gefunden. Vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen. Und zwar über einen Winzer Schmidt, der in Münster-Samsheim grünen Adelfränkisch anbaut.
Ja.
Der hat von ihnen die Reben bekommen.
Ja.
Das ist ein Wein, dessen Geschichte bis zu 6800 Jahre zurückreichen soll, ja. der in Deutschland seit dem frühen Mittelalter angebaut wurde, bis vor nicht allzu langer Zeit ausgestorben galt. Und jetzt komme ich eigentlich auf den Punkt, er darf jetzt allerdings, also einfach so erweitern dürfen die Teilnehmer des Versuchsanbau ihre Anbaufläche nicht, denn das Projekt historische Rebsorten unterliegt strengen Regeln.
Ja.
Darüber würde ich noch mal gerne ein bisschen sprechen.
Ja.
Bleiben wir bei dem Herrn Winzer Schmidt. Sie haben dem diese Rebsorten ja. verkauft, gegeben, angeboten. Er hat die bei sich quasi kultiviert oder angepflanzt,
ja.
nennt man das so.
Ja.
Wenn es rum ist, ist es erstmal vorbei. Wie wird dieses Projekt quasi betreut oder wie wird dieses verfolgt? Oder?
Nein, das Projekt, also folgendes. Also ja. ein Winzer kann nicht einfach anbauen, was er will. Da gibt es ja. wie überall auch gewisse Vorgaben, gesetzliche Vorgaben, diese Pflanzen.
Die Woran Rebsorten, macht man das fest?
Die Sorten haben eine, sagen wir mal, eine Klassifizierung. Die ja. stehen in einer Liste drin und nur die Rebsorten, die in der Liste drin stehen, darf der Winzer anbauen. So, wenn er eine andere Sorte anbauen will, die nicht in der Liste drin steht, braucht er eine Sondergenehmigung.
Woran macht man das fest? Was darf der Kollege gegenüber? Also wir sind hier das im Wohnzimmer von dem Herrn Martin und ich sehe jetzt drüben ein Weinfeld.
Ja.
Woran wird das? Ist das ihr jetzt?
Auf nee, der anderen Seite.
Auf der anderen Seite, okay, das wollen wir nicht sehen. Woran wird das festgemacht, was der Herr da drüben, der Winzer da drüben anbauen darf
ja.
und was nicht?
Ja, das gibt einmal eine Bundessortenliste, es gibt ein Bundessortenamt,
ja.
wo man schreibt oder identifiziert, was ist charakteristisch für deutschen Wein
ja.
zum Ersten, was ist hier beheimatet und so etwas. Das kommt in eine nationale Sortenliste und darüber hinaus können die Gebiete, also Rheinhessen, Pfalz, Württemberg, darüber hinaus nochmal eine Reglementierung machen und sich darüber definieren, was zeichnet den württembergischen Weinbau aus und welche Rebsorten.
Mhm.
Und so entstehen da gewisse Listen. An diesen Listen muss sich der Winzer halten.
Ist wie ein Regionsschutz auf einer Art.
Ja, kann man sagen, dass man so eine Identität
ja.
aufbaut.
Ja.
Das ist nicht ganz so einfach. Man nimmt auch Sorten dazu. Man kennt ja mittlerweile auch Cabernet und diese ganzen Merlot und so. Das wird mit aufgenommen. Also das ist nicht ganz so statisch.
Ja.
Da wird jedes Jahr auch wieder da entsprechend Sorten dazugenommen. Aber insofern ist eine gewisse Reglementierung da. Und wenn man da jetzt was anderes macht, obwohl das jetzt alte Sorten sind und eigentlich beheimatet sind und hätten eigentlich noch mehr Bedeutung sofort aufgenommen zu werden, ist es nun mal in unserem Gesetz so nicht vorgegeben, weil geschrieben ist es mehr für Neuzüchtungen. Für diese alten Sorten, da ist der Gesetzestext nicht passend. Das heißt also, Sie müssen sich vorstellen, so eine alte Sorte muss den Weg gehen gesetzlich wie eine neue Sorte, die man nicht kennt und deshalb muss sie in einen sogenannten Versuchsanbau. Also muss erstmal prüfen, ist die geeignet für uns.
Mhm.
Ja, es ist ja. zwar in dem Fall Quatsch, aber die Gesetz ist nun mal so.
Aber was,
und wenn das dann so macht, ja. wenn er das dann so macht, dann braucht er sozusagen ein Schriftstück, der braucht eine Genehmigung, wenn er die hat, kann er sie anpflanzen. So. Jetzt mit dem, das er angepflanzt hat, ist der Partnerwinzer des Projektes historische Rebsorten.
Mhm.
Jetzt komme ich auf Ihre zweite Frage zurück. Was passiert danach? Wir wollen diese Rebsorten ja erhalten. Und unsere Mission, kann man auch überall sehen, ist ja eigentlich diese wiederentdeckte Vielfalt erlebbar zu machen. Weil wir der Überzeugung sind, nur was gelebt und erlebt wird, kann nicht wieder in Vergessenheit geraten. Mhm. Das irgendwo bei irgendeinem Institut in ein Archiv zu legen, so eine Rebsorte mit einem Stock, bringt nichts, wenn die Praxis, das Handwerk, diese Sorten nicht kennt und nicht kennt, damit umzugehen. Das hatte ich ja am Anfang gesagt, die müssen sich ja anpassen. Ja. So, und das ist das weiterführende Ding bei historischen Rebsorten. Es ist ein Projekt, das sich zum Ziel gemacht hat, diese Rebsorten wieder zurückzubringen in den Weinbau. Und es besteht aus 4 Gliedern. Das ist der Finder, der Andreas Jung, das ist der Vermehrer und der Inhaber des Projektes Historische Rebsorten. Das steht unter meiner persönlichen Obhut. Das ist kein Verein mit mehrsprachigen oder Mitspracherecht, sondern das wird von mir klar definiert, was wir machen. Das dritte sind die Partnerwinzer, die das wieder anbauen. Und das vierte Glied in dieser Kette, und deshalb sitze ich hier, sind die Verbraucher, die Weinhändler, die Gastronomen, die das so spannend finden und sich begeistern und der Wein schmeckt. Weil nur wenn wir das vierte Glied finden und der Wein sozusagen nachgefragt wird, wieder bei dem Winzer, baut er es wieder an, ich kann sie wieder vermehren und der Herr Jung, mit dem, der sie gefunden hat, hat sein Ziel erreicht, dass seine Rebsorte zurückgeführt wird wieder in den aktiven Weinbau. Das ist das Projekt Historische Rebsorten. Mehr haben wir nicht. Wir definieren keine Qualität. Mhm. Wenn es der beste Glühwein wäre aus einer historischen Rebsorten, ist es uns auch egal, weil das ist das Ziel, dass diese Rebsorten wieder gepflanzt werden und vom Konsumenten geliebt werden.
Mhm. Wie ist denn das mit dem geologischen Aspekt, also mit dem Standort? Man kann wahrscheinlich nicht jede Rebe oder jeden Wein überall anbauen. Das ist wahrscheinlich, man könnte es wahrscheinlich machen, aber wahrscheinlich wird's nichts, ne? Ist wahrscheinlich, da verhärten sich die historischen Rebsorten wahrscheinlich auch nicht anders.
Ja, also sie sind ja letztendlich die Geschwister, die Eltern, die Ureltern, die Urahnen der Rebsorten, die wir so sehr schätzen. Ja.
Ja.
Und genauso haben sie ihre Vor- und Nachteile. Das ist nun mal in der Natur so. Du kriegst nicht das Gute ins eine Töpfchen, alles schlecht ins andere. Die haben auch ihre Mischungen. Es ist immer ein Abwägen.
Ja.
Natürlich ist die Empfehlung, eine Rebsorte an einem bestimmten Standort anzubauen, auch fixiert auf die momentane klimatologische Situation. Wenn ein Winzer jetzt zum Beispiel spekuliert, dass es wärmer wird, kann er sich da anders verhalten, indem er eine andere Rebsorte für seinen Standort auswählt. Mhm. Wenn er glaubt, dass es morgen wieder kälter wird, kann er sich anders auswählen. Also das ist eine Sache, die ist nicht, das können Sie nicht so mit Häkchen abhaken. Das ist immer was Empirisches auch dabei. Mhm.
Ja.
Das Tolle ist aber, wenn Sie eine genetische Vielfalt haben, wenn Sie die Auswahl haben, wenn Sie eine genetische Enge haben, müssen Sie das nehmen und müssen gucken, dass es irgendwie passt.
Ja.
Ja, hier haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Top-Standort, eine Top-Lage und ich kann Ihnen sagen, wir sind hier nicht weit weg von Westhofen und in Westhofen ist der Moorstein, das ist eine ganz namhafte Lage. Da sitzen auch schon die eine oder andere Rebsorte, ja, die da reinkommt. Das werden rote Rebsorten sein, die da in ein paar Jahren Ertrag kommen. Aber dann gibt's einen anderen Winzer, der ist weiter nördlich an der Mosel.
Ja.
Der braucht also, weil es da doch insgesamt ein bisschen kühler ist wie bei uns, muss der wieder gucken, was nimmt der da für eine Rebsorte.
Mhm.
Ja, wenn wir weiter nach Süden gehen, hier zum Beispiel ins Badische hinein, da sind wir ja schon in der Weinbauzone B. Das heißt, da ist es oftmals...
Was ist die Weinbauzone B?
Der ganze europäische Weinbau ist in Weinbauzonen aufgegliedert. Mhm. Es gibt die Weinbauzone A, B, C, C1 und C2. C2 ist dann ganz unten... Südspanien und Süditalien.
Mhm.
Und da hat man früher Messungen genommen mit Sonnenscheinstunden und Temperaturverlaufe und diese durchschnittliche Temperaturverlaufe wurden dann gegliedert in diese einzelnen Weinbauzonen. Also man kann, Weinbauzone A ist das kühlste, kann man sagen. Da gehört dann auch noch zum Beispiel die Champagne und so nördlich gelagerte Regionen dazu. Jüngst dann auch noch durch Ostdeutschland wie Sachsen, Sachsen-Anhalt. Mhm. Das ist alles Weinbauzone A. Geht da schon weiter mittlerweile. Wir haben ja durch die Klimaerwärmung auch schon in anderen nördlichen Ländern Weinanbau, Holland und bis Schweden hoch. Und wenn Sie aber weiter nach Süden kommen, springt es in eine andere Weinbauzone und wir haben innerhalb von Deutschland das einzige Weinbaugebiet Baden, was in der Weinbauzone B verankert ist.
Ah, okay. Ja, verstehe.
Aber es heißt wärmer.
Ja.
Und die brauchen natürlich dann auch wieder eine andere Sortenpolitik wie hier. Oder wo es mehr regnet.
Ja.
Oder im Fränkischen, wo es mal kälter wird und so. Aber das bedingt, dass man Vielfalt hat. Genetische Vielfalt.
Ja, natürlich. Muss man für die Entdeckung von den historischen Rebsorten was machen wir, um die Welt fliegen oder so? Also gibt's, weil ich habe auch wieder hier einen kleinen Ausschnitt aus dem Wikipedia-Artikel, dass halt die ersten Belege für, dass der Mensch aus Trauben Wein macht, geht ja irgendwie auch bis in Iran zurück. Mhm. 7400 Jahre alt. Dann gab es schon Weinanbaugebiete in Georgien und ja. Also das wird wahrscheinlich, die historischen Rebsorten kennen wahrscheinlich keine Landesgrenzen.
Nein.
Auf gar keinen
Nein.
Fall, ne?
Nein, das Tolle an historischen Rebsorten ist, wenn man mal ein bisschen politisch,
ja.
Man kann mit historischen Rebsorten seinem inneren Gusto der Regionalität, des Traditionellen, des Heimischen frönen und sich damit identifizieren. Wenn man sich mit der Geschichte der historischen Rebsorten beschäftigt, verschwinden ganz schnell unsere Grenzen und gehen wir in die nähere, in die jüngere Historie hinein, verfließen die Grenzen von Europa. Mhm. Also sie werden mit historischen Rebsorten, wenn sie sich damit beschäftigt, ganz schnell ein Europäer.
Mhm.
Ja?
Ja.
Und wenn sie noch tiefer hineinsteigen in die Historie der Rebsorten, dann werden sie ganz schnell ein Weltenbummler. Und viele glauben, dass zum Beispiel der Ursprung in Georgien läge, da gibt's eine Kulturpflanze, auf das Ganze herausstimmt, auch Quatsch. Ja. Sie sind schnell ja. in diesem sogenannten Dreistromland, also da, wo der Mensch eigentlich sesshaft wurde, wo mhm. er von zum Jäger, zum Landwirt, zum Bauer wurde, mhm. da ist es alles verankert. Und wenn sie dann noch tiefer hineingehen, ja, wie zum Beispiel, wenn man das mit dem blauen Muscateller sieht, dann sind sie ganz schnell im Indischen, dass da Pflanzen dazukamen. Sie sind in Asien, wo Pflanzen dazukamen. Also sie gehen immer tiefer in die Historie hinein ja. und landen irgendwo dann in einem Eiszeitgebiet, wo, also in Refugien, wo in der Eiszeit noch Pflanzen standen und wie es wärmer wurde, haben sie sich wieder verbreitet, diese Wildreben, und da hat's den Urknall gegeben. Ja. Weil eigentlich ist ja unsere Kulturrebe, jetzt wird's ein bisschen biologisch, heterozygot. Und diese alten Wildreben sind homozygot. Also wenn sie über 25 Millionen Jahren untereinander immer wieder sich vermehren und kreuzen, bekommen sie eine genetische Situation, das nennt man homozygot. Und unsere Kulturrebe ist heterozygot, das heißt, sie ist entsprechend durchmischt. Und diese Durchmischung, die entstand dann nach der Eiszeit, wo verschiedene Wildreben zusammenkamen. Und da entstand diese erste Generation heterozygoter Kulturreben, und sogar aus dieser Generation haben wir Rebsorten gefunden. Ja, also da reden wir über 12.000, 13.000 Jahre, wo man da zu Hause ist, wo diese Rebsorten dann schon existierten, kultiviert wurden. Und dann sind sie, ja, weiß Gott, dann sind sie ein Weltenbummler. Ja. Also die Rebsorten, der Weinbau ist nicht verankert in Frankreich. Und es gibt dann verschiedene Strömungen, und dazu ist es wichtig, Sie können die Historie einer Rebsorte auch nicht über Gene oder über den Computer analysieren, weil der Computer ist ja nur so schlau, wie er einmal gefüttert wurde. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, sich, wenn man mit alten Rebsorten sich beschäftigt, dass man sich mit seiner eigenen Vergangenheit der Menschheit beschäftigt. Also, und das ist diese Besonderheit von Andreas Jung, der nicht nur Genologe, Biologe ist, sondern auch im Klimatologischen und im Völkerkundlichen sehr gut aufgestellt ist. Und ja. das alles greift zusammen, und das bildet die Geschichte dieser einzelnen Rebsorten, weil sie erzählen all irgendwie eine tolle Geschichte. Und es ist unsere Geschichte, ja. unsere Geschichte, wie wir hier leben, unsere Kultur. Es ist ein Stück Kulturerbe, was wir hier wiedergefunden haben.
Andreas Jung ist der Indiana Jones. Der ist der Reben sozusagen. Er ja. ist ja auf eine Art ein Archäologe auch.
Ja.
Ja. Aber muss er auch mal in ein Flugzeug steigen und mal wohin ja, fliegen? Das ja, auf jeden
ja.
Fall.
Ja, der ja. war auch schon. Der war ja. auf Georgien, der ja. war auf der Krim, und der ist schon überall. Das Einzige, wo er jetzt noch gerne hin wollte, wo er, glaube ich, nicht geschafft, ist Iran. Da mhm. traut er sich momentan nicht hin. Es mhm. ist aber diese Ecke, die sehr wichtig ist. Ja, das ja. hat er, das ja. hat er getan. Er hat sich also, diese 400.000 Stöcke, was über das Projekt entstand, was ich mhm. am Anfang erwähnt habe. Das bezog sich auf den deutschsprachigen Raum.
Ja.
Also diese erste Fundsuche und das, was wir da auch da dokumentieren in unseren Aufzeichnungen, wo und was der Rebstock gefunden wurde, das ist hier. Aber die historische Aufarbeitung, die verlangt dann auch weitergehend und tiefer zu greifen, und das hat er in den letzten Jahren, Jahrzehnten dann auch gemacht.
Ich nehme jetzt gerade mal, hier stehen drei Flaschen auf dem Tisch von den historischen Rebsorten. Ich habe mir jetzt einfach mal unwillkürlich den blauer Muscateller genommen mit der Ursprungsnummer 254. Was hat es mit diesen roten Ursprungsnummern auf sich? Also da hat jede Flasche eine andere. Und wie wird die vergeben?
Ja, das ist das jetzt wird's ein bisschen technisch. Also wenn der Andreas Jung so eine Rebsorte findet, also am Anfang ist irgendein Fund, also er findet einen Rebstock und sagt, den nehme ich jetzt mit. Da bekommt er sozusagen eine Nummer.
Ja.
Ja. Und das ist das Erste, was die Identität ist von dieser Genetik, ist eine Nummer und kein Name.
Mhm.
Ja. Im Laufe der, also er kommt zu mir dann und hat da so ein paar Knospen und sagt, das ist die Nummer 101, 110, 300 so und so viel.
Ja.
Und die ersten Vermehrungen sind dann nur Nummern.
Ja.
Ja. Und das ist sozusagen, deshalb nennt er es auch Ursprungsnummer. Und das ist sozusagen die erste wahrnehmbare Identität einer wiederentdeckten Rebsorte. Später, über mehrere Jahre unter Umständen, bekommt der Herr Jung die Erkenntnis, das handelt sich hier um den blauen Muscatella. Das verlangt Recherche.
Mhm.
Da, wie Sie schon gesagt, dann guckt er in alten Büchern rein, die werden nur noch vererbt, die kann man nicht kaufen. Ja, das sind andere Amblyographen, wo die gemalt oder fotografiert haben. Ja, die wird auch immer wieder Bezug nehmen, wenn man guckt, wenn man das mal durchliest, dann steht immer ein Barbo Metzger 1855.
Mhm.
Ja, das sind im Prinzip die Quellenangaben für so einen Amblyograph. Und dann bekommt er irgendwann einen Namen. Und erst dann wird er mit Namen sozusagen weiter kultiviert. Deshalb nehmen wir gerne am Anfang mal die Ursprungsnummer, weil es gibt in der Rebsortenkunde Verwechslungen. Also es gibt durchaus andere Genetik mit gleichem Namen, da haben wir ein Synonym, oder umgekehrt, wenn dann eine Genetik, also ein Name mehrere Genetik hat, ist ein Homonym. Und damit wir immer wissen, von was wir sprechen, sagen wir, das ist der blaue Muscatella mit dem und dem Ursprungsnummer und da gibt's einen Ursprungsnachweis auf unserer Homepage. Das ist eine große PDF, mehrseitig, das ist eine wissenschaftliche Ausarbeitung.
Mhm.
Und dann reden wir und definieren den blauen Muscatella. Also das, was da unter dieser Nummer und dem Namen dann aufgeführt ist, das ist sozusagen die Identität.
Mhm.
Ich möchte es an einem Beispiel festmachen.
Ja.
Wir haben ja auch hier einen Grünfränkisch stehen.
Ja.
Und dieser Grünfränkisch, wenn Sie in einem Fachbuch der Rebsortenkunde nachschauen, das Sie die Winzer sozusagen zu Hause haben, ist das ein Synonym vom grünen Silvaner.
Mhm.
Es ist aber kein Silvaner, es ist ein Grünfränkisch.
Mhm.
Verstehen Sie? Und deshalb ist die Nummer 050 Grünfränkisch definiert in unserem Ursprungsnachweis mit genau den Eigenschaften, wo kommt er her, was hat er das, was ist das für ein Wein und. Das ist damit in sozusagen seine neue Identität.
Also ich finde das so spannend, weil, also ich finde diese Vorstellung des Ursprünglichen und dass man diesen Wein trinkt, wie er dann auch vor so und so viel 100 Jahren getrunken wurde, das ist das, was mich am meisten an diesem ganzen Thema reizt.
Also die Ursprungsnummer ist die Ohrmarke. Das ist sozusagen die Rückverfolgbarkeit bis zu dem Ursprung, bis zu dem Fund. Genau da ist es. Dass kein Schindluder mehr getrieben werden kann, dass nicht einer da das missbrauchen kann und füllt einen Silvaner ab und nennt ihn Grünfränkisch.
Ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt von einer Rebschule. Die Angestellten tauchen das irgendwie in rote Flüssigkeit und in grüne. Also es war leider unkommentiert, das Video. Ich habe überhaupt nicht durchgeblickt. Was ist denn eigentlich der ganze Weg, wie sich das zu dem Winzer ergeben?
Also eine Weinrebe besteht ursprünglich aus zwei Hölzern.
Ja.
Und das obere Teil nennt man Edelreis. Es ist die Knospe, ist der namensgebende Anteil. Wie hier Grünfränkisch, Adelfränkisch oder blauer Muscatella.
Ja.
Der untere Teil ist eine amerikanische Wildrebe.
Ja.
Die gegen diese Reblaus resistent ist.
Mhm.
Und der Bereich der ganzen Weinrebe verschwindet auch später im Boden. Der hat nur die Aufgaben, Wurzeln machen. So, diese zwei Hölzer werden zusammengeführt über eine sogenannte Tischveredelung. Und da kommt hinzu, dieser Veredelungsschnitt bildet ein Omega. Und wenn man unser Logo sieht, dann sehen Sie ein Omega.
Ein Omega, richtig, ja.
Und oben ist H und R und die sind zusammengeführt.
Ja.
Das H nennen wir das Edelreis und das R ist die Unterlage. Die werden zusammengeführt. Und dieses Omega geht ja durch den einen Balken durch, der verbindet das sozusagen. Also was Sie da sehen, dieses Logo, wo wir haben bei historischen Rebsorten, ist die bildliche Darstellung einer veredelten historischen Pfropfrebe.
Ja.
Das heißt also, die zwei Hölzer kommen zusammen mit dem Omega-Veredelungsschnitt und werden über ein Jahr bei mir in der Rebschule so kultiviert, dass die Hölzer zusammenwachsen, dass aus der Knospe ein Trieb herauskommt und dass diese Unterlagen Wurzeln bildet.
Mhm.
Und nach einem Jahr ist es sozusagen eine Pflanze mit Trieb und Wurzeln. Und diese Pflanze kann dann der Winzer in seinen Weinberg pflanzen und dann gedeiht sie da weiter und bildet dort den Stamm und später die Trauben aus. Mhm. Ich sage zu meinen privaten Weinliebhaber immer, eure Geschichte des Weinbaus beginnt mit der Traube am Weinstock. Mhm. Ja, weil der Winzer erst ab da erzählt von seiner Geschichte. Und alles, was davor ist, das bin ich.
Jetzt sind Sie ja eine Rebschule und kein Winzer. Wo kommt der Wein her?
Ja, nicht ganz richtig. Ich bin sehr wohl Winzer.
Sie sind so, sehr wohl Winzer, okay.
Ich bin sehr wohl Winzer, weil ich habe keine gärtnerische Ausbildung, sondern ich habe eine klassische Lehre gemacht, sondern sogar in einem sehr namhaften Weingut, ein Weingut Bassermann Jordan in Deidesheim, und habe danach meine Weiterbildung gemacht und nenne mich heute staatlich geprüfter Techniker für Weinbau und Kellerwirtschaft. Mhm. Kann auch Wein ausbauen und anbauen, sonst würden mich nämlich meine Kunden, die Winzer, nicht ernst nehmen, weil sie kommen ja auch mit Fragen an mich heran. Ich habe ja auch eine beratende Funktion. Also ich muss ja wissen, was die da wollen, und kenne mich sozusagen als ein gärtnerischer Beruf, aber trotzdem in der Weinwelt sehr gut aus. Selbst bewirtschafte ich 11 Hektar Weinberge in meiner Rebschule, wo viele dieser Weinberge als Muttergatten dienen. Muttergatten heißt, das sind spezielle Weinpflanzen, die von Züchter und Kontrollstelle beobachtet werden, und deren Knospe kann ich ernten und mache daraus eine neue Rebe. Und so geschehen auch von diesen historischen Rebsorten. Die historischen Rebsorten stehen bei mir auf einer Fläche von 3,5 Hektar. Mhm. Momentan, wenn wir so 40 Sorten haben, ja. Wenn jetzt ein Winzer sagt, ich möchte so ein Grünfränkisch haben, dann muss ich im Winter in meinen Muttergarten gehen und diese Knospen ernten, damit ich sie veredeln kann. Dieser Muttergarten sieht aus wie ein ganz normaler Weinberg und der hat zufälligerweise auch im Herbst Trauben. Mhm. Ja, und die Trauben, die ernte ich, weil ich bin ja Winzer, ich bewirtschafte diese 11 Hektar nebenher, mache nicht nur die Reben, sondern auch die Weinberge. Und in Kooperation mit einem Partner oder zwei Partnerwinzern werden diese Weine, die Sie jetzt da trinken, vinifiziert. Also das ist sozusagen die Vorhut dessen, was später bei unseren Partnerwinzern auch noch kommt. Mhm. Und diese Weine dienen auch der Winzerschaft zu probieren, damit die eine Vorstellung bekommen, ob das zu ihnen passt. Ja. Da es so viel mittlerweile ist, weil sie kriegen aus 3,5 Hektar schon einige Liter Wein, haben wir uns zu entschlossen, sozusagen eine eigene Linie zu machen, die Sie jetzt hier sehen, mit der entsprechenden Ausstattung und, wo jetzt Weinliebhaber, Gastronomen, Sommeliers, Weinhändler auch zugreifen können, damit die schon auch eine Vorstellung kriegen, passt es zu mir, können wir mit dem was machen, ja, um dann später entweder dort zu bleiben oder zu meinem Partnerwinzer zu wechseln und dort sich da was auszusuchen. Ja, also das ist im Prinzip Wein, der bei uns hier vinifiziert und entstanden ist.
Diese Linie ist allerdings auch endlich in einem Sinne von, irgendwann ist jede Flasche verkauft.
Ja, weil es keine großen Mengen sind.
Ja. Und dann gibt es wieder was Neues.
Ja.
Ja. Und da ist der Herr Jung und Sie wahrscheinlich schon auch schon drauf und dran, was Neues zu entdecken für 2020, 2021.
Ja. Also alles, was Sie da sehen. Normalerweise orientieren sich viele Weinkenner an einem bestimmten Weingut, weil sie den Ausbaustil des Winzers mögen. Es schmeckt ihnen. Hier sind wir wieder so auf diese Richtung Coca-Cola-Linie. Ja? Also das gibt einem Sicherheit.
Ja.
Wer bei mir kauft, ist frei wie ein Vogel. Mhm. Ja, der zieht immer eine Risikokarte. Wir haben hier keinen festen Weinausbaustil. Wir gehen auch mit diesen Rebsorten vielleicht im nächsten Jahr in eine ganz andere Vinifikation, weil wir auch hier noch sehr stark experimentell unterwegs sind. Mhm. Also wir wollen es gar nicht einfahren, sondern wir behalten hier eine gewisse Vielfalt bei, ja, und wollen die dann auch darstellen, um zu sehen, kann man den Wein im Stahl besser ausbauen, diese Rebsorte, oder eignet die sich auch für den Holzausbau, ja. Und das alles heißt immer, Sie bekommen immer wieder ein bisschen Überraschung, aber das macht's extrem spannend. Nur eins kann ich garantieren, wenn der Wein mir nicht schmeckt, wird nicht abgefüllt.
Ja, also Sie sind immer die Instanz.
Bei diesen Weinen, die diese Ausstattung haben, wie ich sie Ihnen anbiete und später Sie auch in dem speziellen Probierpaket für Kau und Schluck Ihre Zuhörer kaufen können, diese Flaschen sind gehen nur durch meine Hand. Mhm. Was bei einem Winzer entsteht, wenn der Winzer seinen Wein macht, wie zum Beispiel den Schmidt, den Sie da eben zitiert haben, das ist frei, das ist seine Sache.
Ja.
Ja. Aber dass da was aussieht, wie eben beschrieben, das geht ganz klar durch meine Hände.
Ja, und wie auch schon kurz angeschnitten gerade, es gibt nicht mehr viel erstmal von dieser Linie, die jetzt momentan von den historischen Rebsorten angeboten werden. Wo kann man denn die Weine beziehen? Ich kann es ja auch vorlesen, ich habe es ja vor mir. Und zwar unter www.historische-rebsorten.de. Und man kann wirklich sagen, solange der Vorrat reicht eigentlich.
Ja,
ne?
ja. Also diese eben genannte Domain beschreibt unser Projekt.
Ja.
Allein die Weine finden Sie unter der Domain schmeckensiegeschichte.de.
Mhm.
Weil das ist einfach typisch. Wir erzählen so viel Geschichten, wir, die Weine, und das haben wir sozusagen ein bisschen ausgelagert.
Ja.
Also historische Rebsorten ist ganz schwerpunktmäßig das Projekt. Das dient zum Beispiel auch der Winzerschaft als Information. Ja. Und wenn es nur rein um den Wein geht, aber das wird dann entsprechend auch verlinkt, schauen Sie schmeckensiegeschichte.de vorbei.
Ja. Wie ist denn der Weintrinker grundsätzlich vielleicht abschließend, als abschließende Frage so? Ist er immer auf der Suche? Macht er sich's gern bequem in seinem, was er hat, hat er? Oder ist er schon experimentierfreudig und schaut mal, was Neues gibt oder was Neues Altes gibt?
Ja, ich glaube, hier sind wir jetzt in der Marktforschung drin.
Ja.
Ja, es gibt mit Sicherheit, sagen wir mal so, der Weinkauf ist immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden.
Ja.
Und der Großteil der Weintrinker will eine Sicherheit haben und orientiert sich an gewissen Punkten, zum Beispiel dem Winzer oder einer Rebsorte.
Ja.
Aber darüber hinaus gibt es eine spannende Zielgruppe und ich glaube, dass die auch immer mehr wachsen, die mehr eigenständig sind, die hinterfragen, die nicht über irgendein Siegel oder sonst was hinterherrennen, sondern sich genau mit dem Produkt beschäftigen und so erwachsen sind, dass sie da auch zugreifen, wo vielleicht ein anderer, der so ein bisschen drüber hinwegschaut, nicht zugreift. Also es ist, diese Weine trinkt nicht derjenige, der einfach mal eine Flasche Wein sucht, sondern das sind Menschen, die schon eine Affinität zum Wein haben und da empirisch unterwegs sind, aber die auch bereit sind, alte Kartoffelsorten oder mal andere Arten von Fleisch zu essen und die sehr, sehr streuen. Und das ist etwas, glaube ich, was in unserer heutigen Gesellschaft immer breiter wird, weil wir ja auch immer mehr andere Kochgenüsse, andere Küchen pflegt. Ja, und ein guter Koch, der fliegt heute ja oftmals nach Südamerika, um sich wieder inspirieren zu lassen. Und dieses sich seinen Horizont erweiternd.
Ja.
Das passt natürlich wunderbar auch zu diesem Rebsort.
Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich bin nicht zuletzt, also mal davon abgesehen, dass ich aufgewachsen bin als jemand, der grundsätzlich alles vorgesetzt bekommen hat, also auch von der gastronomischen Seite. Also ich habe immer alles gegessen, einfach immer alles. Es gibt vielleicht drei Sachen, die ich nicht esse. Und um das mal weiter zu spinnen, ich bin immer sehr interessiert an Essen, an auch Getränke. Und ich habe jetzt über die letzten Jahre, auch die Zusammenarbeit mit dem Chris und mit dem Dennis, also mit Kau und Schluck, die haben mich an so viele neue Sachen rangeführt. Und für mich ist das persönlich auch immer eine Erweiterung von so eine Art Geschmacksatlas, wenn man es jetzt mal so will.
Ja.
Also egal, ob das jetzt eine Sterneküche ist, ob es jetzt, dass man mal Heuschrecke gegessen hat, jetzt nur so als ganz kleines Beispiel. Und genauso ist es für mich mit dem Wein. Ich bin bei Gott überhaupt gar kein guter Weinkenner. Aber wir haben ja schon so ein Probierpaket von Ihnen erhalten. Und ich finde das so abgefahren, welche Region das im Hirn ansteuert. Also diesen Geschmack einfach, das hat mich so an, weil ich hatte auch schon andere Weine, jetzt nicht von hier, sondern grundsätzlich in meinem Leben getrunken, die, ich sag mal, die sehr viel von einem wollten auch, die Weine. Also da, wo ich sage, ey, ich bin jemand, der einen ganz normalen Frankenwein halbtrocken gerne trinkt oder einen trockenen Frankenwein. Wenn es mir schmeckt, schmeckt mir es.
Ja.
Aber es gibt halt auch schon Weine, die wollen viel von einem.
Ja.
Also die sind dann irgendwie sehr, sehr naturbelassen zum Beispiel. Und da muss man irgendwie schon Weinkenner 3.0 sein, um da irgendwie nochmal was ganz Spezielles irgendwie drin zu finden. Also für mich wäre das dann irgendwo verschwendete Liebesmühe bei jetzt diesem so einem naturbelassenen Wein zum Beispiel. Aber ich fand jetzt die historischen Rebsorten, die haben mir persönlich sehr gut geschmeckt, die darin waren. Es war ein Wein dabei, also der Blaue Muscatella war es nicht, der war so süß, der war richtig.
Das war der Adelfränkisch.
Das war der Adelfränkisch.
Ja, aber da hat es einen Grund.
Ja, also der war so süß, das war kurz vor einem von einem Traubensaft, von der Süße her.
Ja, aber das braucht er, hat eine hohe Säure. Aber nehmen Sie dazu mal, wenn wir beim Essen sind, machen Sie mal so einen schönen Melonsalat jetzt im Sommer, Basilikum rein, so etwas.
Was sehr Honig,
Was Frisches und sonst was. Da können Sie keinen Riesling dazu trinken. Ja. Das zieht Ihnen ja den Mund zusammen. Sie petzen ja die Augen zu. Und wenn Sie da etwas dazu brauchen, ja, dann holen Sie sich so etwas. Und bitte beachten Sie, viele, viele Weintrinker mögen durchaus eine gewisse Süße im Wein haben wollen. Ja. Was diesen Wein auszeichnet, ist, dass er nicht babsüß ist, wie wir sagen, also nur Süße hat, sondern die Sorte Grüne Adelfränkisch ist eine ganz große Besonderheit in sich als Sorte, eine klimatisch ganz andere Antwort auf Klimaerwärmung. Ja, will ich jetzt gar nicht hier ausweiden, aber es hat immer damit zu tun, dass der Adelfränkisch mit einer sehr prägnanten Säure mit hohen Zuckergehalten geerntet wird, die Traube. Und wenn man den durchgären lässt, dann haben Sie einen hohen Alkoholgehalt, eine hohe Säure, dann kriegen Sie das Plate in den Mund auf.
Ja.
Wenn Sie das mit einer natürlichen Restsüße belassen, haben Sie den Alkohol etwas tiefer, hat er nur 12 Volumenprozent. Ja?
Ja.
Der hätte locker 13,5, wenn er durchgehen würde. Aber diese Süße steht ihm, weil der mit der Säure, das gibt ein schönes Spiel. Also das ist eine Süße, die ist lebendig.
Ja.
Und nicht honigsüß. Da fehlt die Säure. Sie brauchen die Säure. Also mit dem entsprechenden Gericht oder wenn man es einfach mal ein bisschen schnabulieren, ein bisschen, und das kann man trinken. Nachtisch, wunderbar. Ja. Ich habe mir bewusst diese drei Weine so ausgewählt. Man kann über Aromen und Terroir und über alles erzählen. Hier ganz klar erkennbar, der eine, der Grünfränkisch, ist ein trockener Wein, sehr breit aufgestellt, zu vielen Essen. Ich würde mit dem blauen Muscatella beginnen, auf der Terrasse, als Entree, Sonnenwein. Und mit dem Adelfränkisch vielleicht hinten abschließen. Also das ist so ein Tipp, aber Sie werden das vielleicht jetzt mal rausfinden.
Ja, wir haben mit dem blauen Muscatella, das war zum Osten, zu Ostern haben wir den aufgetischt, also wir haben alle drei Weine aufgetischt. In dem Fall waren es genau die, wo hier stehen.
Ja, ja.
Blauer Muscatella, Grünfränkisch und Grüner Adelfränkisch hatten wir, ich glaube, in der Reihenfolge Blauer Muscatella. Dann hatten wir den Grünen Adelfränkisch und dann Grünfränkisch. Ist ja egal, in welcher Reihenfolge. Aber ich fand jeden Wein wirklich sehr gut. Für jemanden, der gerne was entdeckt, ist absolut empfehlenswert. Vor allem was mich wirklich so an dem ganzen Thema richtig antörnt, ist einfach die Tatsache, dass dieser Wein vor 5000 Jahren so aufgetischt wurde.
Ja.
Weil man hat ja auch immer so eine Vorstellung davon, dass man denkt, okay, ein Wein oder ein Produkt grundsätzlich, egal was es jetzt ist, ob es jetzt Wein oder Bier oder irgendwas ist, damals hat man einfach nicht irgendwie irgendwelche Möglichkeiten gehabt, einen Wein so zu produzieren, wie es jetzt ist vielleicht. Aber das ist ja eigentlich in dem Fall Quatsch. Also man stellt sich vor, okay, die den Wein getrunken haben, die haben halt irgendeine Plörre getrunken, aber nicht so in die Richtung, also nichts, was annähernd so schmecken würde.
Ja, aber die waren, wenn man das sich beobachtet und die Historie da verfolgt, und ich glaube, das kann man in anderen Bereichen genauso feststellen, waren unsere Urahnen viel näher an der Natur, viel näher dran. Die haben die besser verstanden. Wir analysieren sie heute vielleicht besser und zerlegen sie, aber der Umgang mit der Natur, das Verständnis zur Natur war da sehr ausgeprägt. Will das mal hier an dem Beispiel festmachen. Der Grüne Adelfränkisch von mir beschrieben hat eine hohe Säure.
Mhm.
Damit verbunden ist der pH-Wert niedrig. Das wird jetzt ein bisschen chemisch. Niedriger pH-Wert ist stabilisierend, hoher pH-Wert ist biochemisch instabil. Also, wenn Sie diesen Adelfränkisch in diesem Mischsatz mit drin haben, zieht er Ihnen den pH-Wert des Weines runter. Er gibt ihm mehr Lagerfähigkeit. Ja, also verstehen Sie, da haben diese Sorten auch noch in dem Konglomerat der Rebsorten ihre eigene Funktion gehabt. Ja, der Muscatella, der hat bestimmt eine gewisse Aromatik gebracht. Ja, so ein Grünfränkisch, der ein bisschen diese Burgunderrichtung macht, hat wieder seinen Part gehabt. Und da habe ich ja auch schon gesagt, der Liebfrauenmilch beruht sehr wahrscheinlich auf dem Weltruhm des Grünfränkischs. Weil die auch wieder andere Eigenschaften hat. Also die wussten, mit diesen Sorten umzugehen. Und genau das muss zurück.
Ja.
Die Winzer müssen es verstehen, mit den Sorten zu arbeiten, dann bin ich überzeugt, da kommt noch viel mehr und viel Besseres heraus. Das ist ja der Erstwurf. Das ist ja nur mal geschossen aus der Hüfte.
Ja.
Lassen Sie da mal die Spitzenwinzer dran gehen und lassen die mal mit ihrem handwerklichen Können noch daran zaubern. Da ist noch Steigerungspotenzial da.
Wenn uns hören natürlich alle Spitzenwinzer Deutschlands zu. Deswegen, Leute, kommt in die Pötte, tretet in Kontakt mit den historischen Rebsorten, Da über das Projekt, wie schon vorhin gesagt, könnt ihr euch erkundigen über www.historische-rebsorten.de. Den Wein können Sie kaufen.
Bei www.schmeckensiegeschichte.de.
Lasst euch das nicht entgehen. Da sind nur noch 200 Flaschen da oder so, ne?
Ja, wir machen jetzt nur ein Probier. Ich meine, wenn wir sind jetzt Zeiten Corona, das wäre mit Sicherheit durch gewesen. Ja. Natürlich bin ich da auch.
Ja.
Jetzt in dem Moment da gefangen. Und da machen wir hier immer noch ein schönes Paketchen. Es wäre schade um die Weine.
Ja.
Die nächsten warten, die wollen auch wieder gefüllt werden. Die werden auch kommen, definitiv. Und das wird spannend. Da geht's wieder in andere Richtungen. Es kommen dann auch im Oktober, September, Oktober noch eine Fülle von Rotweinsorten dazu. Also das Projekt lebt mitten ohne Corona definitiv noch weiter.
Wunderbar. Dann sage ich, Herr Martin, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Das Danke. War sehr aufschlussreich. Ich bin, das haben wir als Sitzengebliebener beim Wein hier reingekommen und gehe jetzt raus als Einserschüler.
Ja, ich hoffe, die Zuhörer können auch was mitnehmen, ja. Dass es nicht zu kompliziert war, dass es verständlich war. Dennoch, wer Lust und Laune hat, die Seiten sind so informativ,
ja.
Da kann sich einer in Ruhe mit einem schönen Glas Wein hineinlesen.
Vielen Dank fürs Zuhören und ja, auf Wiedersehen, Herr Martin.
Ja, vielen Dank für Ihren Besuch. Tschüss.
Tschüss.